im neuen Bund leben. In Hebräer 8, Vers 8 bis 13.
Lobe den Herrn für den neuen Bund, den der Herr uns gegeben hat. Einige Geschwister von uns waren ja am vergangenen Wochenende in Vogelsbergdorf und dort hatten wir Gemeinschaft über dieses Wort. Und deswegen ist es vielleicht gut, wenn wir da nochmal etwas von aufgreifen. Was ist das eigentlich überhaupt, der neue Bund? Was bedeutet es? Gott ist, wenn man so die Bibel aufmerksam liest, ein Gott, der viele Bündnisse geschlossen hat. Es fängt schon an mit Noah. Dort hat er den Regenbogen in die Wolken gesetzt und gesagt, nie mehr soll die Erde so überschwemmt werden. Das war schon ein Bund, den er mit Noah und auch der ganzen Menschheit geschlossen hat. Und dann geht es auch weiter, hat den Bund mit Abraham geschlossen, hat später auch noch einen mit David geschlossen, er hat mit Levi einen Bund geschlossen. Es sind viele Bündnisse, die man in der Bibel sehen kann. Was heute wollen wir über diesen neuen Bund sprechen, der schon im Alten Testament in Jeremia 31 vorhergesagt wurde. Und dann in Hebräer 8, da sind die Verse, wo er nochmals diese Verheißung uns vor Augen geführt wird und gezeigt wird, dass wir in diesem Bund heute leben dürfen. Eigentlich ist das Wort Bund nicht so ganz die einzige Möglichkeit, wie wir das übersetzen können, sondern näher dran ist eigentlich das Wort Testament. Es ist etwas, was Gott uns gibt, was Gott uns vermacht, wohin Gott uns etwas zur Verfügung stellt, etwas einfach schenkt. Das ist der neue Bund. Im Gegensatz dazu gab es einen alten Bund. Den hat Gott mit dem Volk Israel geschlossen. Der neue Bund ist mit allen, die an Jesus glauben. Der alte Bund, der hat es noch nicht alles zur Vollkommenheit gebracht. Aber er war eine Vorbereitung für den neuen Bund. Und er hatte auch schon seine Herrlichkeit. Wir sollen den alten Bund jetzt nicht, wie soll ich sagen, verachten. Es war Gottes erster Schritt hin zu diesem herrlichen neuen Bund, den er uns geschenkt hat. Wir haben es jetzt gerade gelesen, was der Inhalt dieses neuen Bundes ist. Ist hier die Reihenfolge, die von Gott her geschieht? Gesetz in den Sinn geben, dann die Gotteserkenntnis und dann die Sündenvergebung. Ich möchte jetzt auf unserer Seite anfangen, das heißt bei Vers 12. Ich will gegen ihre Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden will ich gewiss nicht mehr gedenken. Das ist etwas Großes, Wunderbares, ja. Dass Gott unsere Sünden nicht mehr gedenken will. Es gab auch schon im Alten Testament Sündenvergebung. Ja. Dort wurde ein Lamm oder eine Taube oder ein Tier halt geschlachtet. Und dann heißt es, wenn es dargebracht worden war, und es wird ihm vergeben werden. Aber hier geht es einen Schritt weiter. Er sagt, ihre Sünden will ich gewiss nicht mehr gedenken. Es war in gewisser Weise nur ein Zudecken der Sünde im alten Bund. Aber im neuen Bund werden die Sünden weggenommen. Als Johannes der Täufer den Herrn Jesus auf sich zukommen sah, da sagte er, das ist Gottes Lamm, welches die Sünden der Welt wegnimmt. Es geht nicht nur um Zudecken, sondern es geht um ein Wegnehmen. Und wenn es weggenommen ist, dann braucht man nicht mehr dran zu denken. Ist das nicht wunderbar? Aber ich weiß nicht, wie es eure Erfahrung ist. Manchmal steigt es dann doch wieder auf. Heute Morgen auf einmal fiel mir auf etwas ein, was schon viele Jahre zurückliegt. Ich habe mich so geschämt dafür. Herr Jesus, und das blieb so in meinem Herzen. Wollte es mich belasten. Herr Jesus, Herr. Aber dann kam mir irgendwie, der Herr erinnert manchmal dran, um es dann auszulöschen. Weißt du, wenn wir es bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und löscht es aus. Und wenn es dir wieder in Erinnerung kommt, dann ist es dafür, dass du umso sicherer bist, der Herr hat es ausgelöscht. Es gibt ja einen Vers, ne, wenn wir unsere Sünden zudecken, dann muss Gott sie aufdecken. Aber wenn wir sie bekennen und lassen, dann sind sie weg. Ist das nicht wunderbar? Geschwister, das ist unser Erbteil. Das ist das, was Gott uns vermacht hat, was in seinem Testament steht. Können wir uns darauf verlassen? Also, wenn jemand ein Testament schreibt und es reinschreibt, dann gilt es. Kann man nicht wieder auflösen. Gott hat es reingeschrieben. Ich will ihrer Sünden gewiss nicht mehr gedenken. Lob den Herrn. Dieses Teil ist des Bundes. Können wir uns wirklich gewiss sein. Und wo immer es wieder aufkommt, gell, uns belastet, wir können bekennen und dem Herrn alles geben. Und sein Blut wäscht alles weg. Jede Ungerechtigkeit. Amen. Doch Gott will nicht nur, dass wir rein sind und frei sind von der Sünde. Gott will, dass wir ihn kennen. Deswegen vergibt erstmal die Sünde. Weil die Sünde, die sind beschmutzend. Die sind belastend. Und Gott kann mit Sünde nie etwas zu tun haben. Deswegen muss er uns erst reinwaschen. Sünde ist für Gott was ganz Schreckliches. Deswegen muss er es wegnehmen. Und wenn es weggenommen ist, dann ist der Weg frei zu ihm in seine Gegenwart, dass wir ihn kennen können. Deswegen steht hier Vers 11, sie werden mich alle kennen, vom Kleinen an bis zum Großen unter ihnen. Geschwister, das ist unser Erbteil. Das ist dein Vorrecht. Sagt zu ihm, Herr, ich möchte dich kennen. Du sollst für mich nicht nur jemand sein, von dem ich mal in der Versammlung was gehört habe, von dem mir andere Menschen erzählen. Ich möchte dich selbst kennen. Ich möchte dich kennen, wie du bist. Jeden Tag aufs Neue, ich möchte dich kennen. Römer 10, dort es wird so vor Augen geführt, wie wir unseren Gott kennen können. Zuerst wird nochmal so der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund aufgezeigt. Römer 10, Vers 4 bis 10. Ja, lobe den Herrn. Das ist so ein einfacher Weg, den der Herr uns gegeben hat, wie wir ihn kennen können. Er hat uns sein Wort gegeben. Du brauchst nicht zu sagen, ja, wie soll ich jetzt Jesus kennenlernen? Muss ich jetzt in den Himmel hochsteigen? Du musst auch nicht ihn irgendwo auf der Erde suchen oder sogar unter der Erde, sondern das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Ist das nicht kostbar? Der Herr hat sich so zur Verfügung gestellt. Du kannst ihn hier kennenlernen. Das Wort ist dir nahe. Wenn es im Bücherschrank steht, dann ist es auch schon relativ nah, aber noch nicht nah genug. Hol's mal raus. Schlag's auf. Fang an zu lesen. Und wenn man es nur leise liest, ist auch schon gut. Aber lies es mal laut. Es soll auch in deinem Mund sein. Und lies es von ganzem Herzen. Das Wort ist dir nahe. In deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und das ist auch so gut, wie es hier heißt, es ist das Wort des Glaubens. Es ist nicht einfach nur, dass es liest und jetzt muss ich es verstehen und was bedeutet das und da gibt es nochmal eine ähnliche Stelle und hin und her, sondern wir glauben, was geschrieben steht. Wir vermengen das Wort mit dem Glauben. Und dann lernst du und den lebendigen Gott mehr und mehr kennen. Das ist was Wunderbares. Und in diesem Wort ist eine Kraft, die dich zu erretten vermag. Heute Morgen auch noch den Vers gelesen in Hebräer 7, Vers 16, den lese ich jetzt vor. Der Herr Jesus ist nicht hoher Priester geworden nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes, sondern nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Nach dem Alten Bund gab es ein Gebot, dass dort eben Menschen Priester werden sollten. Aber der Herr Jesus ist nicht nur nach einem äußeren Gebot dieser Priester geworden, sondern nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Und diese Kraft, sie ist im Wort auch enthalten. Wenn ich zum Wort komme, es ist ein Wort der Kraft, das uns zu erretten vermag. Ja, in vielen Situationen weißt du vielleicht nicht, wie soll ich damit umgehen? Dann komm zum Wort und es errettet dich. Oder gibt ja auch die Begebenheit, wo der Teufel den Herrn Jesus versucht hat. Wie hat er ihn besiegt? Durch die Macht des Wortes. Wir sollen dieses Wort so kennen. Es ist die Kraft des unzerstörbaren Lebens. Und es ist auch, dass wir im Geist zu dem Wort kommen. Es ist die Neuheit des Geistes, in der wir den Herrn mehr und mehr kennenlernen. In Römer 7. Ne? Jetzt aber sind wir vom Gesetz gelöst, Vers 6, dem gestorben, worin wir festgehalten wurden, damit wir in der Neuheit des Geistes und nicht in der Altheit des Buchstabens als Sklaven dienen. Im Alten Bund, dort ist der Buchstabe, der erfüllt werden muss. Im Neuen Bund dienen wir in der Neuheit des Geistes. Lob den Herrn. Der Herr rette uns von allem alten, toten Buchstaben, wenn irgendwo an einem Buchstaben hier kleben, sondern dass wir den Geist im Wort berühren. Und so lernen wir unseren Gott kennen. Und dann geschieht etwas weiteres. Je mehr wir den Herrn kennen, desto mehr fügt er sich auch uns hinzu. Er wandelt uns um in sein Bild. In Hebräer, also 8 hier, ist es so ausgedrückt, dass es seine Gesetze auf unsere Herzen schreiben will. Etwas, was von ihm ist, schreibt er in dein Herz hinein. Dann ist es nicht mehr nur hier in dem Buch, sondern es steht in deinem Herzen. Ist das nicht wunderbar? Und nochmals, das ist unser Anteil. Das ist das Testament, was wir haben. Was Gott uns vermacht hat. Das gehört uns. Das Gott schreiben will. Und Gott schreibt in dein Herz hinein. Herr Jesus, in die Tafeln des Herzens. Da ist etwas Unsichtbares, ne? Das Äußere im Alten Bund, es war sichtbar. Es war zeitlich, es hörte irgendwann auf. Im Neuen Bund ist es ewig. Das ist mal kurz der Inhalt dieses neuen Bundes, den der Herr uns gegeben hat. Jetzt ist wichtig zu wissen auch, womit hat dieser neue Bund begonnen? Womit wurde er eingesetzt? Was würdet ihr sagen? Wann hat er begonnen? Wodurch hat Gott ihn eingesetzt? Durch den Tod des Herrn, genau. Da gibt es einen Vers dazu, der das sehr deutlich zeigt. Und zwar steht es in Hebräer 10, Vers 9 und 10. Man muss eigentlich noch ein bisschen den Zusammenhang auch wissen. Also es spricht dort der Herr Jesus und er sagt, siehe, ich komme, o Gott, deinen Willen zu tun. da hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Das Erste ist hier der alte Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und das Zweite ist der neue Bund. Und in diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch seinen Tod am Kreuz hat der Herr diesen Bund eingesetzt. Mit diesem Tod wurde alles anders. Wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist, war vorher auf Grundlage des Gesetzes. Jetzt ist es auf der Grundlage der Gnade, auf der Grundlage dieses neuen Bundes. Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Da hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Darüber können wir uns so freuen, dass Gott das für uns getan hat. Und wir haben Anteil daran. Dieses Testament nun zunächst mal ist eigentlich für alle Menschen. Aber es braucht auch, dass du es annimmst. Wenn du ein Testament bekommst und sagst, oh nee, ich will das nicht annehmen. Ja gut, dann kriegst du es nicht. Und leider sind viele Menschen so töricht und wollen diese wunderbare Gnade Gottes nicht annehmen. Es braucht, dass wir es annehmen. Es braucht unsere Entscheidung, dass du sagst, ja, ich will. Und dann ist das Zweite, dass wir glauben und dass wir getauft werden. Und dann haben wir diesen wunderbaren Anteil. Im alten Bund, da ging es um deine eigene Kraft. Dass der Mensch, der sie tut, der wird daraus leben. Im neuen Bund, dort ist es die Gnade, die der Herr da reicht. Herr, Amen, dass wir das Wort haben. Und das Wort im Glauben nehmen. Herr Jesus, Amen. Es ist der Glaube, der in unseren Herzen wirkt. Und dann geht es dabei jetzt auch um zwei ganz entscheidende Dinge. Es geht einmal um den Geist und dann auch um unser Herz. In Hesekiel 36, Vers 26 und 27, ich lese es mal vor. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist auch der Bestandteil dieses neuen Bundes, Herr, dass er uns ein neues Herz gibt. Ich habe heute Morgen auch diesen Psalm 51 nochmal gelesen. Und dort bittet David den Herrn, schaffe in mir, o Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innersten einen beständigen Geist. Unser Herz, das alte Herz, es wird hier verglichen mit einem steinernen Herz. Unser Herz, das kann so steinern sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir sind manchmal so stur, so festgelegt in unserer Meinung, in unseren Standpunkten. Wollen einfach bestimmte Dinge nicht, die der Herr uns schon lange aufs Herz gelegt hat. Uns vielleicht durch Geschwister schon erinnert und ermahnt hat. Aber das Herz ist wie Stein. Das ist gut, wenn wir zum Herrn kommen. Schaffe mir, o Gott, ein reines Herz. Gib mir ein neues Herz. Herr Jesus, nimm das steinerne Herz aus meinem Innern heraus. Gib ein fleischernes Herz, das bereit ist, deinen Willen zu tun. Schaffe in mir, o Gott, ein reines Herz. Erneuere in meinem Innersten einen beständigen Geist. Das will Gott tun. Das ist unser Anteil. Es ist beides, was ja so zusammengehört. Es ist das Herz und auch der Geist. Im Geist zu sein, das heißt, solch ein Herz zu haben, was den Herrn liebt und ihn schätzt. Und dann vermag der Herr uns so vieles zu lehren. Er lehrt uns alle Dinge. Es ist dieser Geist, dieser neue Geist in uns, der uns alle Dinge lehrt. Johannes schreibt es ja so kostbar. Ich habe euch nicht geschrieben, 1. Johannes 2, Vers 21, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wüsstet, sondern weil ihr sie wisst und weil keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Weil wir den Geist in uns haben, deshalb können wir den Herrn so sehr kennen. Er sagt hier, wir kennen die Wahrheit. Und keine Lüge kommt aus der Wahrheit. Und das ist diese Salbung, die in uns ist. Und dann ist es gut, auch dem Geist, der so in uns spricht, zu vertrauen. Wir hatten ja jetzt in einer Konferenz, der Winterkonferenz, öfters diese Verse auch von den Aposteln, wie sie das Evangelium gepredigt haben. Und dann hat der Geist sie eben geleitet, nicht in einer bestimmten Gegend das Evangelium zu predigen, sondern hat sie woanders hingeführt. Und dieses Führen und Leiten des Geistes, das braucht unseren Gehorsam, dass wir dem Herrn vertrauen. Na, wenn der Herr zu dir spricht, dass du dann nicht deinen eigenen Kopf hast, sondern dem Herrn vertraust. Dem Herrn, dem Geist vertrauen. Ja. Die Salbung will dich alle Dinge lehren. Nicht nur manches, sondern alle Dinge lehren. Ja, deswegen ist es gut, auch immer wieder den Herrn zu fragen. Herr, was ist deine Absicht jetzt damit? Was willst du tun? Die Salbung will dich lehren. Herr Jesus, ihm zu vertrauen. Ja. Und dann auch ist dieser Geist in uns solch eine große Kraft. Im Wort ist die Kraft und sie wird uns zuteil durch den Geist. Ja. Ich lese dazu noch den Epheser 1, Vers 18. Paulus hat da so ein Anliegen, dass wir diese Kraft entdecken und erkennen. Und er betet dafür, dass Gott die Augen unseres Herzens erleuchtet, damit wir erkennen, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überschwängliche Größe seiner Kraft ist an uns, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also er betet hier zunächst dafür, dass wir erkennen, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist. Hier geht es um das Erbe, was durch das Testament uns zugesprochen wird. Und dieses Erbe ist der Geist. Und wir müssen es erkennen, was für ein herrliches Erbe wir bekommen haben. Davor heißt es ja, dass der Geist das Unterpfand dieses Erbes ist. Das ist schon der Vorgeschmack, den wir schon bekommen haben als ein Angeld. Und du musst sehen, was für einen Geist du bekommen hast. Was für ein Reichtum an Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Hast du das erkannt? Was der Herr dir geschenkt hat, so einen herrlichen Geist er dir gegeben hat. Ein Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Es ist nicht irgendwo, sondern es ist in dir. Und dieser Geist, er hat Kraft. Es steht hier, die überschwängliche Größe seiner Kraft ist. An uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Es sind vier Worte, die diese Kraft beschreiben. Das ist die Größe seiner Kraft, die Wirksamkeit. Der Geist ist wirksam. Er hat Macht und Stärke. Wenn es eine Macht im Universum gibt, dann ist der Heilige Geist. Es gibt Mächte und Gewalten, die wirken. Es gibt viele Dämonen, die wirken. Aber der Geist ist stärker. Wir müssen nur lernen, im Vertrauen auf den Geist, Vertrauen auf diese Macht zu handeln im Herrn. Durch die Macht des Geistes, Herr Jesus, der Herr kann deine schlechte Laune wegnehmen. Deine Gewohnheit, wo du immer wieder Halt machst. Wenn du kommst zu ihm, da gibt es ein Gesetz in diesem Geist, das stärker ist als alles Gesetz der Sünde und des Todes. Es braucht deinen Glauben. An uns, die wir glauben, das ist unser Erbteil. Dieser Geist, den er uns gegeben hat. Und dann, wie schon gesagt wurde, auch unser Herz. Ja, Gott will auf unser Herz schreiben. Seine Gesetze, seine Weisungen, seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen, alles das will er in uns hineinschreiben. Haben im Philipperbrief ja auch so Verse gehabt. Und die will er in uns hineinschreiben. Ich lese mal ein Stück vor. Denkt dasselbe, habt dieselbe Liebe, seid verbunden in der Seele, denkt das eine, tut nichts aus Selbstsucht oder für nichtige Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Kann das als eine Anforderung an deinen alten Menschen auffassen? Oh, jetzt gebe ich mir aber volle Mühe, dass ich alle Geschwister gleich lieb habe. Und dass ich mit allen so verbunden bin in der Seele, dasselbe denke. Das ist schwierig, ja? In dieser Weise. Das werden wir kaum schaffen. Aber es gibt einen Herrn, der will dieses Gesetz, diese Worte in dein Herz hineinschreiben. Und es braucht unseren Glauben, unser Vertrauen, dass der Herr es tut. Ja, eine paar Verse noch, die zeigen sehr deutlich, wie der Herr dieses Schreiben macht. Das ist in 2. Korinther 3, wo er beschreibt, dass wir ein Brief Christi sind. Menschen, denen der Herr seine Gesetze ins Herz schreiben kann, die sind ein Brief Christi. Hast du dich schon mal bewusst geworden, ich bin ein Brief Christi? Ja, wenn du zu deinen Kollegen gehst am Montag, ich bin ein Brief Christi. Gekannt und gelesen von allen Menschen. Weil der Herr da was reingeschrieben hat in dein Herz. Und wie wird der Brief geschrieben? Hier steht, durch unseren Dienst ausgefertigt. Wenn du heute in der Versammlung gut zugehört hast, dann hat der Herr schon ein bisschen was reingeschrieben. Wenn du es zu Hause dann nochmal die Verse nachliest, dann wird es vielleicht noch ein bisschen fester. Und dann kommt die Situation in deinem Leben und dann steigt auf einmal das Wort auf und du wirst daran erinnert, du handelst so, wie dieses Wort es dir gibt. Dann wird das Wort richtig eingeschrieben in dein Herz. Du bist ein Brief Christi, wird ausgefertigt durch unseren Dienst. Es ist einerseits hier, wenn wir zusammenkommen, alle, ne, und uns das Wort Gottes zusprechen, deswegen sollen ja viele Gelegenheit haben, aber auch, wenn du zu Hause die Bibel aufschlägst, das ist auch ganz wichtig, dann kann der Herr zu dir so ganz persönlich sprechen. Kann hier in der Versammlung viele sagen, aber weißt du, manche Dinge, da braucht es ein Gespräch unter vier Augen. Du und der Herr. Das ist ganz wichtig. Vielleicht nicht so lange unbedingt. Aber da kann der Herr dir plötzlich was zeigen, was er dir sonst nie zeigen könnte. Und dann schreibt er was rein. In dein Herz. Für dich, das weißt nur du und der Herr. Ist das nicht wunderbar? Das brauchen wir. Herr Jesus, dass wir uns zu seinen Füßen setzen und ihm einfach zuhören. Er will dir so viel sagen. Gib ihm Zeit, dass er es dir auch sagen kann. Gib ihm dein Herz, dass er da reinschreiben kann. Wenn du immer so machst, dann kann er nicht schreiben. Aber wenn du es ihm gibst, dann kann er schreiben. Lob den Herrn. So wird dieser Brief ausgefertigt. Ja. Amen. Und das alles, das wirkt den Gehorsam in uns. Ja, dass wir ihm gehorsam sind. Diesen neuen Bund kann man mit drei kurzen Worten zusammenfassen. Das erste, fangen ja eigentlich von hinten an, also eigentlich das letzte dort erwähnt wird, die Sündenvergebung. Das nächste, Gottes Erkenntnis. Das erste vor Gottes Augen, der Gehorsam. Dass sein Gesetz in deinem Herzen steht und geschrieben ist und du gehorsam bist. Und das ist Herrlichkeit vor Gott. Lob den Herrn. Lass uns alle in diesem neuen Bund leben und Herr, ihn noch mehr erkennen und ergreifen. Amen.
Ich lobe auch den Herrn für den neuen Bund. Ich genieße sehr dieses Wort über den neuen Bund und möchte auch alle ermutigen, dieses Wort von Vogelsbergdorf zu hören. Man kann es von der Seite von der Gemeinde in Bonn downloaden. Wirklich wunderbar. Ich war teilweise online dabei, teilweise habe ich es gehört noch. Und es ist so kostbar, über was da an Licht und Leben rauskam in diesem Wort. Und ein Bruder hat diesen Vers gebracht von Johannes 6, Vers 28 und 29. Da sagten sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So kostbar, weil irgendwie, es gab diesen, der alte Bund, der hatte schon eine gewisse Herrlichkeit, aber es gab diesen Umbruch zu dem neuen Bund, und wo der alte Bund nur ein Schatten dagegen ist. Aber es war so schwer zu erklären, was ist jetzt dieser neue Bund. Man sieht im Wort, viele hatten Probleme damit zu erklären, was ist dieser neue Bund. Viele wollten festhalten an diesem Alten, weil sie gedacht haben, ja, dieser alte Bund ist doch so wunderbar. Und der Herr selbst hatte Schwierigkeiten, ihnen zu erklären, was ist dieser neue Bund. Und dann kamen sie und sagen, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Also waren welche, die haben gesucht nach Gott, die wollten ihm dienen. Und dann, die waren willig, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Das ist der Fokus, wir, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Was soll ich jetzt tun, Ärmel hoch, dies und jenes, damit wir die Werke Gottes wirken? Und der Herr, er bringt sie auf eine ganz andere Linie hier. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das zerstört alle anderen Vorstellungen, was muss ich jetzt tun, sondern der Herr sagt, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Aus diesem Glauben kommt dann hervor, dass das Gesetz in unsere Herzen geschrieben ist. Das ist sowas Kostbares. Und dann noch Johannes 2, Vers 19, da sagt der Herr, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Irgendwie der Herr musste ihnen ganz drastisch zeigen, das Alte endet jetzt hier und jetzt fängt etwas Neues an. Und der Tempel, das war ja der Inbegriff für den alten Bund. Dort hat sich alles gesammelt, was den alten Bund betroffen hat. Und der Herr sagt, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und danach haben sie ihn noch verspottet, wo er am Kreuz war, und sagten dann, Matthäus 27, Vers 39 und 40, die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. bist du Gottes Sohn, so steige herab vom Kreuz. Und irgendwie, das zeigt, sie haben überhaupt nichts verstanden von dem, was der Herr gezeigt hat. Und irgendwie hat mich das auch erschrocken. Ich habe gedacht, Herr, ich will nicht vorbeigehen an dem, was du sagst. Ich will wirklich jetzt, wenn ich in diesem neuen Bund bin, ich will auch erkennen, was du bereitet hast in diesem neuen Bund.
Johannes 6, Vers 33, wird es noch viel konkreter, das sagt er dann, denn Gottes Brot ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt ewiges Leben gibt. Da sagten sie zu ihm, Herr, gib uns immer dieses Brot. Aber sie wurden nicht sehend. Er sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird gewiss nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird gewiss nie mehr dürsten. Als sie das Gesetz empfangen haben, konnten sie ihre Sünden erkennen und die Heiligkeit Gottes. Aber es hat nicht vorangebracht. In Micha 7, Vers 18, da heißt es, folgende: Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Ja, wenn Vergebung noch unser zentrales Problem ist, dann ist Aufbau nicht möglich. Wir können mal ein Problem haben mit der Vergebung. Aber wenn das unser zentrales Problem ist, dann funktioniert das nicht. Aber wenn wir merken, da ist dieser eine in uns, der das Wort der Versöhnung in unsere Herzen hineingelegt hat und der in unsere Herzen hineinschreibt, dass er das Wort der Versöhnung in uns hineingelegt hat, das bedeutet auch, ich habe vergeben und das geht noch weiter. Ich lebe auch in der Versöhnung. Ich kann demjenigen oder derjenigen freundlich wieder begegnen. Warum? Weil Gott selbst ist diese Person. Die Freundlichkeit Gottes ist herabgekommen zu uns. Dieses Innere, er legt das in unser Herz hinein. Ich muss mich nicht anstrengen. Und es ist sein Glaube in uns. Ich habe mich früher so angestrengt zu glauben, dass ich gemerkt habe, das muss ich doch gar nicht. Es ist vergeblich. Es ist sein Glaube in uns. Auch wenn der manchmal Zeit braucht, in mir zu wachsen und durchzudringen. Aber deshalb bleibe ich an ihm. Und wir bleiben an ihm und in ihm und empfangen immer mehr diese Kraft der Versöhnung auch und das Leben in der Versöhnung als Versöhnte und Erlöste Gottes auch mit Freude im Leid, ja, auch doch noch weiterzugehen.
Ja, das ist der Bund, Hebräer 8, Vers 10. Ich will mein Gesetz in ihren Sinn geben und auf ihren Herzen will ich sie schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist nicht wunderbar, der neue Bund. Die Initiative geht vom Herrn aus. Er sagt, ich will in ihren Sinn geben und auf ihre Herzen will ich sie schreiben. Wo fängt der neue Bund an? Mit dem Herrn Jesus, wie er auf die Erde kam, mit Christus, der gestorben und auferstanden ist. Und er jetzt sein Leben in uns hineingelegt hat und es auch weiter in uns wirken lassen will, zur Geltung bringen will. Und wir haben am Freitag in der Hausversammlung, betrachten ja gerade verschiedene Gleichnisse, die der Herr sagt in Bezug auf sein Kommen. Und wir waren bei den Pfunden oder den Talenten, je nachdem, wie man es liest. Und es ist sehr interessant, wie es dort beschrieben ist. Zum Beispiel in Lukas Evangelium, da kommen die Sklaven zurück, die mit dem gearbeitet haben, was der Herr gegeben hat. Und sie sagen, dein Talent hat so und so viel gewonnen. Da hat man den Eindruck, es ist einfach, was der Herr in ihn gegeben hat, das ist mehr geworden. Es hat er ausgeteilt und es hat gewonnen. Ja, würden wir doch nur viel dem Raum geben, was der Herr uns gegeben hat, was er in uns hineingelegt hat, und es würde viel auch herauskommen, es würde viel Gewinn kommen. Und in Matthäus, da ist es ein bisschen anders, gell? Da betont er sehr, aktiv zu sein. Da ist der, der 5 bekommen hat, von ihm heißt, und sogleich ging er hin. Ist es nicht wunderbar? Der hat was bekommen und sogleich ging er hin, ist aktiv geworden und hat mit dem gehandelt, was der Herr ihm gegeben hat. Und der mit 2 auch. Nur der, der 1 bekommen hat, der hat's vergraben. Der hat's einfach irgendwo nur liegen gelassen, nur versteckt, hat nichts damit, ja, gewonnen. Und der Herr sagt, hättest du es doch wenigstens jemand gegeben, er sagt zu den Bankleuten, hättest du es doch wenigstens ihnen gegeben, dann wären sie aktiv damit gewesen. So der Herr in Matthäus 25 betont so sehr, dass wir auch das, was wir haben, dass wir es einsetzen, dass wir uns drauf stützen und dann sehen, wenn wir es ihm geben und wenn wir es auch austeilen, es wird mehr. Lob den Herrn, der Herr möge doch in uns viel Gewinn wirken von dem, was er in uns hineingelegt hat. Amen.